Montag bin ich mit zwei Freunden Mountainbike gefahren. Einer kennt ihr, Mike, der Mann von Mara. Vielleicht kennt ihr ihn ein bisschen. Der andere Chris. Und direkt am Anfang sind wir Mikes Lieblingshang runtergefahren. Mein unbeliebtester Hang runtergefahren, da ein bisschen außerhalb von Achtersum. Und es ist ziemlich steil. Ich bin schon einmal dort gestürzt, einmal gegen ein Stacheldrahtzaun, nicht reingestürzt, aber schon heftig angelehnt. Dieses Mal, Frühling, Sommer, was wächst wie verrückt?
Brombeeren.
Das auch. Es gab beides. Brombeeren und Brennnesseln. Steiler Hang, ungeübte Mountainbike-Fahrer, Kyle, zwei geübte vor mir. Ich fahre immer ganz hinten. Ich kam nach Hause. Wir haben uns getroffen mit Lars in einem Restaurant am Hindenburgplatz. Arme waren blutüberströmt. Sah aus, als ob ich einen Krieg mit jemandem oder einen Kampf mit jemandem hatte. Der Kerl guckt mich an. Kann ich Ihnen was geben? Nee, es ist schon getrocknet. Es geht schon. Also es sah furchtbar aus. Also ein paar Kratzer sieht man noch, aber es heilt ganz gut. So ist das Leben auch. Manchmal, oh, hab was vergessen. Manchmal Freeze. Da. Das ist mein Thema. Gott der Freude. Der Gott der Freude. Manchmal ist das Leben so, dass wir hineinstürzen in etwas und wir kommen davon mit Wunden weg. Und der Rest der Fahrt war wunderschön. Ich bin nicht gestürzt. Hat Susan sofort gefragt, als ich meine Arme gesehen. Bist du gestürzt? Nee, diesmal nicht. Überraschungsweise, das mache ich normalerweise schon gut. Aber diesmal nicht gestürzt, aber reingestürzt in einen Brombeerbusch. Aber das Leben ist so. Wir können es nicht vermeiden. Trotzdem will Gott uns eine Freude machen, dass das Leben eine Freude ist. In Zephaniah, im Alten Testament, lesen wir diese Stelle. Jahwe, dein Gott, ist in dir, ein Held, um dir zu helfen. Er freut sich mit Begeisterung an dir. Darf ich das wiederholen? Er freut sich mit lauter
Begeisterung
an dir. An dir, ja. Müsste er in seiner Liebe auch schweigen, so jubelt er nun laut über dich. Wir alle haben unterschiedliche Erfahrungen im Leben gemacht, nicht wahr? Manche Erfahrungen waren gut, waren positiv, andere nicht. Manche Dinge, die wir erlebt haben, hingen noch an uns herum. Manchmal wie eine erfreuliche Erinnerung. Das war eine gute Zeit. Das war schön. Das war ein schönes Erlebnis. Das habe ich genossen. Manche Sachen hingen um unseren Hals wie einen Mühlstein. Das Ertrinken wird zu einer Bedrohung. Einmal hatte ich einen Mann in der Beratung, der eine Aussage gemacht hat, die immer noch in meinem Kopf geblieben ist. Ich war der Neue in der Praxis, frisch von meinem Masters in Marriage and Family Therapy, so eher Familienberatung, systemische, sagt man heutzutage, systemische Beratung. Habe ich jung gesagt? Sehr jung und unerfahren. Ich habe ihn gefragt, ob er irgendwie die Fehler oder die Entscheidungen bereut, die er gemacht hat. Wir haben schon ausführlich miteinander gesprochen, oder irgendjemandem gegenüber nachtragend ist. Seine Antwort ist immer noch da, klar in meinem Kopf. Er antwortete, ohne zu überlegen, und sagte, nein, keineswegs. Ich mag mich, wie ich heute bin, und alles, was ich erlebt habe, habe mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und hat verschiedene schlimme Sachen erlebt, ertragen müssen. Ich denke, dass wir uns alle wünschen, dass dies oder jenes nicht passiert wäre. Aber als ich über seine Antwort nachgedacht habe, habe ich an eine Stelle in Jakobusbrief gedacht. Jakobus 1, ab 2. Halte es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedene Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euer Glauben Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entsteht. Caroline Leaf sagte in ihrem Buch Denke, Lerne, Sei Erfolgreich ein interessanter Gedanke. Wir können unsere Umstände nicht als Entschuldigung für den ausbleibenden Erfolg im Leben benutzen. Es ist uns allen nicht neu, dass wir alle Probleme haben, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, dass wir uns Herausforderungen stellen müssen. Es gibt immer etwas, woran wir arbeiten. In der Lage zu sein, Möglichkeiten in den Gedanken der Schwierigkeiten zu sehen, ist jedoch ein entscheidender Faktor. Ich würde das Wort Segen zu Möglichkeiten dazu tun. Gott segnet uns mit Möglichkeiten, uns mit irgendetwas auseinanderzusetzen, mit uns selbst oder mit jemand anders, mit der Sünde. Wie wäre es mit diesem Gedanke? Gott hat Freude an dir. Einige Psalmen von David. Er griff aus der Höhe herab und fasste mich, zog mich heraus aus gewaltigen Wassern. Er entriss mich meinen mächtigen Feinden, die stärker waren als ich in mich hassten. Sie überfielen mich am Tag meines Unheils. Doch der Herr wurde mein Halt. Er führte mich hinaus ins Weite. Er befreite mich, denn er hat an mir gefallen. Gefallen hat der Herr an denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Der Herr hat an seinem Volk gefallen. Die Gebeugten krönt er mit Sieg. Es tut uns gut, uns daran zu erinnern, diese Aussage nicht in Jenseits zu schicken. Besonders wenn wir mit Schwierigkeiten konfrontiert sind. Besonders wenn wir diese alte Record Player ist nur im Kopf, Worte im Kopf immer noch haben, du bist schlecht, du bist nicht gut, du bist unwürdig. Gott hat Freude an dir. Gott hat an seinen Kindern gefallen. In Lukas 15 lesen wir das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Eine von meinen Lieblingsgleichnissen, muss ich sagen. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, eine von euch hat 100 Schafe. Und eines davon geht ihm verloren. Lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Man muss ein bisschen herumschauen in euren Bibeln bei dieser Stelle. Jesus erzählt dieses Gleichnis als eine Antwort auf die Empörung der führenden Juden, weil Jesus ständig mit Sündern umgeben war. Sie haben gesagt, er ist sogar mit ihnen. Für eine Jude, das ging gar nicht. Geht gar nicht. Jesus war gerne bei denkwürdigen Menschen. Menschen wie du und ich. Die ersten beiden Gleichnissen in diesem Kapitel vom verlorenen Schafen, von der verlorenen Drachme, beschreiben Gott als einer, der die Initiative ergreift und seinen verlorenen Kindern nachgeht. Wir kennen alle das Gleichnis vom verlorenen Sohn, oder? In diesem Gleichnis wartet Gott auf seinen Sohn. Sehnsüchtig wartet er auf ihn. Ich glaube, beide passt zu diesem Bild, wer Gott ist, was er tun will, wie er wirkt und wirken will im Leben, in unserem Leben. Die Hirten waren verantwortlich für jedes Schaf. Und wenn einer verloren geht, dann hat das Konsequenzen für den Hirten. Und ich finde es wunderschön, wie Jesus das beschreibt, was er sagt, wenn er das Schaf gefunden hat und dann davon berichtet. Aber davor, was hat er getan? Fünf. Nimmt das Schaf mit voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Habt ihr mal Kinder auf die Schulter getragen? Naja, wenn man zu lange das macht, dann tut es weh, wenn die Kinder groß sind. Ja. Oder man muss das jeden Tag machen, dass man mitwächst. Ne? Naja. Für mich ist das ein Zeichen von Gemeinschaft, was Gott will, von Intimität, Fürsorge, von Liebe. Und er hat es getan mit Freude, sein Schaf wieder nach Hause zu tragen. Gott freut sich, weil du ihm nah bist. Gott freut sich, wenn du zu ihm zurückkehrst, wenn du nicht nahe zu ihm warst. Gott freut sich, wenn wir ihn in diesem Leben ehren, in irgendeiner Art und Weise. Aber wie? Wie ehren wir Gott? Eine Anweise, es gibt mehrere, indem wir überlegen, wie kann ich Gott jetzt gerade eine Freude machen? Wie kann ich ihn in dieser Situation ehren? Ich habe fast das als Gebetsanliegen gesagt, aber dann doch nicht. Wir haben seit Monaten eine Auseinandersetzung mit unseren Nachbarn. Und wir haben versucht, am Anfang das zu klären, und es wurde immer schlimmer. War ein Missverständnis zwischen Susan und seiner Frau. Und gestern haben wir ihn und seine Frau gesehen im Auto, als wir in die Stadt zu dritt gefahren sind mit dem Fahrrad. Und er ist ziemlich schnell an uns vorbeigerast, in unserer 30 km/h Zone der Nachbarschaft, was mich als Radfahrer, wo ich unwohl fühlte. Und das direkt vor der Ampel. War nicht nötig. Da ist sowieso mein Achillesferse. Mit Radfahren bin ich schneller aufgeregt als sonst was. Muss durchatmen. Es ist manchmal schwer zu verstehen, warum Menschen so reagieren. Aber Gott freut sich, wenn wir entscheiden, nee, so reagiere ich nicht. Raste ich nicht aus. Und er freut sich, wenn ich zu ihm komme und bete, Gott, hilf uns mit dieser Auseinandersetzung, hilf uns, diese Sache zu klären. Ich arbeite noch an solche Reaktionen. Aber ich habe festgestellt, ich habe immer noch keine Ruhe über diese Sache. Ich habe es noch nicht, das ist noch mal klar geworden, das habe ich noch nicht Gott übergeben, weil es noch im Raum steht. Keine Ruhe. Bis ich im Reinen mit Gott kommen kann, was ich denke, ich gemacht habe, aber auch mit der Person ins Reine komme. Wie geht's dir in deiner Beziehung, in diesem Zusammenhang mit Gott? Ich sehe unsere Beziehung zu Gott wie eine Ehe. Was hält eine Ehe lebendig? Zeit miteinander, Gespräche, das Zuhören, Konflikt und Auseinandersetzungen. Wieder Zeit miteinander, Gespräche, das Zuhören. Man denkt, Konflikt? Ja, das gehört dazu. Sonst kommt man manchmal nicht wieder in die Intimität, die Gott haben will eigentlich. Ich habe ein Zitat von David Wilkerson gefunden. Etwas, das er über dieses Thema gesagt hat. Er war ein US-amerikanischer Evangelist, Gründer des Times Square Gemeinde New York City, Autor des Buches Das Kreuz und die Messerhelden. Und diese war diese Geschichte über seine Arbeit mit Straßengangs in New York City in den 50er, 60ern, glaube ich. Sehr gefährliche Zeit. Und einige haben sich bekehrt wegen ihm. Muss ich euch eine Warnung geben, ich heiße nicht alles gut, was er schreibt, aber das fand ich sehr gut. Er sagte, ich kann versuchen, sie davon zu überzeugen, dass Gott Freude an ihnen hat, indem ich ihnen sage, sie sind dem Herrn kostbar. Aber vielleicht denken sie, wie schön. Aber das ist ja nur ein netter Gedanke. Nein, diese Tatsache ist mehr als nur ein netter Gedanke. Sie ist der eigentliche Schlüssel zu ihrer Befreiung aus jedem Kampf, der in ihrer Seele tobt. Sie ist das Geheimnis, wie sie in die Ruhe hineinkommen, die Gott ihnen zugesagt hat. Solange sie diese Ruhe nicht ergreifen, solange sie nicht eine fundamentale Wahrheit in ihrem Herzen geworden ist, werden sie den Anfechtungen des Lebens nicht standhalten können. Wie wäre es, wenn du diese Gedanken diese Woche immer wieder in diese Erinnerung bringst, irgendwie durch Notizen oder eine Nachricht oder eine Erinnerung auf dein Handy, jeden Tag schickst du eine Nachricht an dir selbst, Du bist dem Herrn kostbar. Vielleicht fragst du dich, warum bin ich eigentlich kostbar? Hast du einen Nobelpreis für irgendetwas gewonnen? Hast du einen Haufen Geld verdient für Bill Gates und dann umgedreht und wieder ausgegeben? Zum Teil. Hast du sterbenden Menschen Gnade und Barmherzigkeit wie Mutter Therese gezeigt? Nein. Ich auch nicht. Ich stelle die Frage immer noch, warum bist du dann wertvoll? Weil wir nach dem Imago Dei, Gottes Ebenbild, geschaffen worden sind. Weil er Gemeinschaft liebt und du bist sein Kind. Gott will viele Kinder haben. Kinder, die ihn aus freier Entscheidung wählen. Der Autor von Hebräerbrief hat folgende Worte im Zusammenhang mit dem Gedanken von Gottes Ruhe geschrieben. Hebräer 4, Abvers 14. Er sagte, lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Denn in ihm haben wir einen großen hohen Priester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen, zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Wir haben immer wieder die Wahl. Entscheide ich, meinen Weg zurück zu Jesus zu finden, sozusagen mich von guten Hirten finden zu lassen, oder mich meinen eigenen Weg einzuschlagen? Zwei Wege gibt es immer, hat es immer gegeben. Neulich habe ich einen Artikel über den Unterschied zwischen Abraham und den Menschen von Babel gelesen. Fand ich sehr interessant in diesem Zusammenhang. Abraham wählte Gott und setzte sein Vertrauen und seine Hoffnung auf ihn. Er glaubte und Gott hat seinen Namen groß gemacht. Die Menschen von Babel wollten ihren eigenen Namen groß machen und wählten Ambition, Stolz und ihre eigenen Selbstverwirklichung. Gott rief Abraham, um einen neuen Menschen in ein neues Land zu schaffen. Er wählte Gottes Weg. Wo siehst du dich in diesem Gleichnis mit dem verlorenen Schaf? Bist du das Lamm, das weggelaufen ist, verirrt hat? Kennst du jemanden, der weggelaufen ist, der nicht mehr bei dem guten Hirten ist? Wie kannst du diesen Menschen helfen, sich finden zu lassen? Wisst ihr, was ich am meisten mag an diesem Gleichnis? Wie hat das Lamm reagiert, als der gute Hirte da war? Oh, Schreck, da bist du wieder. Nimm mich bitte. Ich komme nicht heraus. Wie reagieren wir, wenn Jesus uns wiederfindet? Sonntagabend waren wir in Marburg und wir sind dorthin gefahren, weil Jesus Lowpreis Band gespielt hat für einen Lowpreis-Abend. Sie haben das Mosaik genannt, weil es gab verschiedene Stationen, wo man hingehen konnte. Wir sind einfach im Lowpreis-Raum geblieben. Wir wollten alle Lieder hören, was Ernst gespielt hat. Und ein Lied, nee, eine Gruppe, sie spielen viele Lieder von dieser Gruppe, Elevation Worship. Sie haben dieses Lied nicht gespielt, aber diese Woche habe ich viele Lieder von Elevation Worship gehört. Leider ist es nur auf Englisch, aber ich habe quasi eine Übersetzung gefunden, korrigieren lassen. Dieses Lied hat mich angesprochen. Jesus, ich komme. Ich möchte mit diesem Lied schließen. Mit auch einer Gedanke für euch, eine Bitte. Lasst uns diese Woche versuchen, aus Dankbarkeit zu leben. Mit diesem Gedanke, der Herr schaut nach mir. Er hat eine Freude an dir. Er genießt das, mit dir in Gemeinschaft zu sein. Auch wenn wir mal nicht da so nahe sind zu ihm. Und dann wieder zurück zu ihm kommen. Das genießt er so sehr.